Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Wahlen in Frankreich und die Auswirkungen auf die Kultur, der Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt und ein Gespräch mit dem Preisträger Tijan Sila.
Es geht mir sehr gut, also, aber die Euphorie und der Unglaube stehen jetzt im Moment so sich gegenüber. Noch fasse ich es nicht ganz, aber euphorisch bin ich dennoch.
Tijan Sila, wir werden ausführlich mit ihm sprechen. Dann reden wir über das Fusion Techno Festival auf der Mecklenburgischen Seenplatte mit vielen politischen Diskussionen und über die Ära John Neumeier. Nach 51 Jahren zeigt der Choreograf mit dem Hamburg Ballett seine letzte Arbeit. Die Wahlen in Frankreich am heutigen Sonntag. Nach der EU-Wahl mit dem europaweiten Rechtsruck hatte der französische Präsident Macron völlig unerwartet das Parlament aufgelöst und damit Neuwahlen ausgelöst. Und das innerhalb von 3 Wochen. Die Kandidaten in 577 Wahlkreisen mussten gewissermaßen durchstarten und Bündnisse schmieden. Und heute das Ergebnis, wir haben es in den Nachrichten gehört, der rechtsnationale Rassemblement National, RN, ist der Gewinner in dieser ersten Runde mit etwa 34%. Das Linksbündnis kommt auf Platz 2 mit rund 28% und das Regierungslager von Macron nur auf Platz 3 mit rund 21%. Das ist ein sehr, sehr schlechtes Ergebnis für den Präsidenten. Die Folgen werden nicht nur in Frankreich, sondern auch in der gesamten EU zu spüren sein. Über die Gründe und auch über die Perspektiven für die Kultur möchte ich nun mit Florian Ebner sprechen. Der Kunsthistoriker ist seit 7 Jahren Leiter der Fotografieabteilung im Pariser Centre Pompidou und jetzt am Telefon in Paris. Herr Ebner, guten Abend.
Ja, hallo, guten Abend.
Wie schätzen Sie das heutige Wahlergebnis ein? Hat Emmanuel Macron Frankreich an die Rechtsextremen ausgeliefert? Das hat der Spiegel in einer Titelgeschichte so formuliert.
Ja, diese Entscheidung vor 3 Wochen war sehr, sehr unerwartet doch. Und wie Ariane Mnuchin geschrieben hat, hat sozusagen noch einmal wirklich einen Kanister Benzin in ein ohnehin schon loderndes Feuer geschüttet mit dieser Entscheidung. Und ja, das heutige Ergebnis am Abend entspricht ja dem, was jetzt die Vorhersagen berichtet haben. Dieses Land funktioniert so, dass sehr, sehr viele Menschen sich mit dem identifizieren, was der Rassemblement National ihnen vorschlägt. Natürlich hat diese Entscheidung auch ausgelöst, das finde ich von dem her im Grunde eine interessante und wichtige Entwicklung, dass sich mit dem Nouveau Front Populaire mehrere Parteien des linken Lagers zusammengefunden haben. Und ja, die politische Landschaft profiliert sich im Moment sehr in sehr kontrastreichen Tönen in Frankreich.
Kontrastreiche Töne auch zwischen Land und Stadt. Es gibt offenbar einen ganz großen Gegensatz zwischen Stadt und Land. Der RN ist auf dem Land stark. Haben denn die Politiker in Paris die Menschen auf dem Land, ihre Sorgen und Erwartungen zu wenig auf dem Schirm?
Ja, das war schon bei der Europawahl verrückt, die Karte zu sehen. Als man dann auf Frankreich schaute, war das ganze Land sozusagen in einem Beige-Ton gefasst und nur die Städte haben dann da rosa herausgeleuchtet. Das ist eine ganz, ganz starke Entwicklung in Frankreich, wie sie natürlich strukturell auch in Deutschland und anderswo zu beobachten ist.
In den USA.
Genau, in den USA. In Frankreich habe ich den Eindruck, dass die Gesellschaft sich noch stärker polarisiert hat, dass die soziale Schere weiter auseinandergeht, dass auch die Art und Weise, wie vielleicht viele Menschen mit den bürgerlichen Eliten nicht einverstanden, sich klar artikuliert und dass die geschürte Angst auf dem Land, die im Grunde in den letzten Monaten und Jahren sehr erfolgreich von den Medien, die dem Rassemblement nahestehen, dass das natürlich jetzt eine Wirkung zeitigt auf dem Land. Ja.
Genau, darüber wollte ich natürlich auch sprechen oder Sie ansprechen, über die Medienszene, die Kulturszene. Der RN will die öffentlich-rechtliche Medienlandschaft privatisieren. Der Multimilliardär und Verlagsmogul Vincent Bolloré hat eine enorme Marktmacht. Er besitzt Nachrichtensender, Sonntagszeitung, ein Magazin. Wie groß ist denn sein Einfluss zum Beispiel auf die Stimmung in Frankreich?
Ja, leider spielt das eine wirklich unglaublich wichtige Rolle. Also das ist ja die große Absicht von Vincent Bolloré, das extrem rechte Lager und das rechte Lager zu vereinigen. Das ist, gelingt ihm mehr und mehr. Also so Figuren wie dieser Eric Ciotti, der den Républicain sozusagen vorangestanden hat vor drei Wochen eben nach dieser Auflösung des Parlaments auf die Seite gewechselt. Mhm. Das hat eine unglaubliche Bedeutung. Sender wie CNews und andere zeichnen wirklich ein Bild dieses Landes, in der die größte Gefahr eben von der Immigration ausgeht. Und da fällt es ganz schwer, im Grunde Gegenerzählungen platzieren zu können. Ja, die das im Grunde anders darstellen. Ich habe den Eindruck, dass jetzt auch in den letzten Wochen die Berichterstattung auch nochmal sozusagen deutlich an politischem Profil oder an kontrastreichem Profil zugelegt hat. Le Monde hat da, fand ich, sehr, sehr gut reagiert, wenn zum Beispiel Jordan Bardella, also der Chef und der Erste auf der Liste des Rassemblement National, ankündigt, dass diejenigen, die zwei Staatsbürgerschaften haben, von den strategisch wichtigen Stellen entfernt werden sollen. Und da hat Le Monde eine wunderbare Reportage gemacht, die eben gezeigt hat, wie wichtig eigentlich die Menschen mit zwei Staatsbürgerschaften für Frankreich sind, der libanesisch-französische Chirurg und viele andere. Und ich denke, im Grunde, wenn man klug nicht sozusagen auf den Zug aufspringt, den der Rassemblement National und seine Medien vorgibt, sondern wenn man eigentlich sehr klar und deutlich die Gegenerzählung liefert, dass das vielleicht etwas wäre, wie man da in Zukunft sich dazu verhalten könnte. Ne? Also die Wähler des bürgerlichen Lagers, die dann auch Le Monde lesen und jetzt bei der zweiten Wahl, und das ist eben ganz wichtig, die zweite Tour am nächsten Sonntag wird entscheiden, dass sie sich dann wirklich noch überlegen, wen sie da wählen.
Herr Ebner, die Kultur spielt beim RN überhaupt keine Rolle. Es gibt keine Aussagen zur Kultur. Ich glaube, höchstens ein bisschen etwas zum Bauerbe. Ist das typisch oder ist das symptomatisch?
Ja, das ist ganz symptomatisch. Also genau wie Sie sagen, der Rassemblement National möchte gerne das sogenannte Patrimoine fördern, also die steinerne große Tradition Frankreichs, die Création, also das sozusagen die Unterstützung von zeitgenössischer Kunst und Kulturschaffenden ist immer ein Dorn im Auge und dazu gibt es auch praktisch nichts. Die Vorschläge sind eben, dass das Budget für das Patrimoine, für das gebaute Erbe deutlich sozusagen zu Ungunsten der Création und der künstlerischen Produktion zu erhöhen. Und es gibt auch keine Persönlichkeit im kulturellen Feld, die namhaft ist, die sozusagen sich dafür hergeben würde. Es ist, man kann sich auch nicht vorstellen, wer denn jetzt zum Beispiel angenommen, der Rassemblement National hätte dann die Mehrheit, würde dann die Regierung stellen, wer das Kultusministerium in Frankreich leiten würde. Und das ist in Frankreich wirklich oberste Staatssache. Große Leute wie André Malraux oder Jacques Lang, große Staatsleute, haben dieses Ministerium geführt. Im Moment hat man da keinen Kandidaten in Sicht, der sich dafür hergeben würde.
Frankreichs Innenminister hat am Freitag vor Unruhen nach den anstehenden Parlamentswahlen gewarnt. Und das befürchtet wohl auch der Bürgermeister von Frankreichs drittgrößter Stadt, Lyon. Er hat den Innenminister um zusätzliche Polizeikräfte für den Wahlabend gebeten. Droht da tatsächlich die Lage instabil zu werden? Wie schätzen Sie das ein?
Also man hat heute schon auch verstärkt Polizei gesehen und auch verstärkt Straßensperren sind errichtet worden. Aber bisher ist alles ruhig und ich glaube, der entscheidende Tag ist, wie gesagt, der kommende Sonntag. Und da wird sich entscheiden, wer im zweiten Wahlgang dann die Stimmen bekommt, wie weit sich die Parteien im Grunde untereinander absprechen. Gibt es so etwas wie eine republikanische Front gegen den Rassemblement National? Das entscheidet sich jetzt in den kommenden Tagen. Heute jetzt schon die ersten Verlautbarungen von Seiten jetzt der Linken auch, dann, wenn man an dritter Stelle platziert ist, doch auch dann den Kandidaten von Ensemble und von Macron zu wählen, um dem Kandidaten oder der Kandidatin von Rassemblement National den Weg zu ebnen. Das sind jetzt die entscheidenden Momente der nächsten Stunden und Tage.
Also das sind dann aber taktische Wahlüberlegungen, da wird sie die Überzeugung sozusagen hintangestellt.
Genau, das ist sozusagen etwas, was 2002 begann, als Jacques Chirac gegen Jean-Marie Le Pen antrat, jetzt auch zuletzt Macron gegen Marine Le Pen, und wo auch viele Wähler dann der Linken Macron die Stimme gegeben haben, die letzten doch Jahre sie dann aber enttäuscht hat. Und das ist die Frage, ob sie das wieder tun. Ich hoffe schon, also dass man im Grunde sich wirklich diese republikanische Front dann bildet gegenüber dem Rassemblement National. Das wird sich jetzt in den nächsten Tagen entscheiden.
Die Wahlen in Frankreich, der erste Wahlgang mit einem klaren Erfolg für die Rechtspopulisten, der zweite Wahlgang dann am kommenden Sonntag. Florian Ebner war das. Der Kunsthistoriker ist seit 7 Jahren Leiter der Fotografieabteilung im Pariser Centre Pompidou. Herr Ebner, Dankeschön und ein Gruß nach Paris.
Ja, vielen Dank, Herr Rölke. Schönen Abend. Tschüss.
Am Donnerstag hat der Wettbewerb in Klagenfurt begonnen. Gestern war er vorbei und heute das Ergebnis. Tijan Sila erhält den diesjährigen Ingeborg-Bachmann-Preis für seinen Text »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde«. Wir hören ihn hier jetzt mit einem Ausschnitt aus seiner Lesung.
Meine Mutter wurde am 12. August 2007 verrückt. Ich war zu Besuch vorbeigekommen, weil ich etwas Bestimmtes mit meinen Eltern feiern wollte. Und kaum hatte ich die Wohnung betreten, als meine Mutter mich am Arm ergriff und zum Esstisch führte. Ich hatte nicht einmal Zeit, die Schuhe auszuziehen, dabei waren wir Bosnier. Setz dich, sprach sie. Setz dich, wir müssen reden. Kurz dachte ich, sie würde mir eröffnen, dass sie an Krebs erkrankt sei oder dass sie vorhätte, meinen Vater zu verlassen, aber ihr Blick war so erzürnt, dass es eigentlich um etwas gehen musste, was ich verbrochen hatte. Doch was, außer meiner Berufswahl fiel mir nichts ein und über die sprachen wir nicht mehr. Meine Eltern verdammten mich zwar weiterhin dafür, dass ich Lehrer geworden war, doch immerhin verschonten sie mich inzwischen mit ihren Gehässigkeiten. Sie selbst waren gescheiterte Akademiker. Eine Germanistin und ein Bibliothekswissenschaftler, die vor dem Krieg nach Deutschland geflohen waren, um festzustellen, dass ihre kommunistischen Doktortitel hier wertlos waren. An dem Tag, als meine Mutter verrückt wurde, war sie seit etwa einem Jahr arbeitslos, mein Vater noch länger. Dieser Niedergang hatte den steinernen Hochmut der beiden jedoch nicht brechen können und sie blickten auf Lehrer herab wie Mitglieder eines Symphonieorchesters auf Straßenmusikanten.
Der Bachmann-Preisträger Tijan Sila mit einem Auszug aus seinem preisgekrönten Text »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde«. Der Juror Philipp Tingler würdigte in seiner Laudatio den Autor mit folgenden Worten.
Meine Damen und Herren, Sie hören jetzt die kürzeste Laudatio in der Geschichte des Ingeborg-Bachmann-Preises. Das passt aber sehr gut zum Text von Tijan Sila, der mich beeindruckt hat, unter anderem durch den Ton unsentimentaler Lakonie, mit dem, dass ich in diesem Text den Katastrophen begegne, den vergangenen und den kommenden Katastrophen. Wir werden Zeuge von einem Verrutschen von Alltäglichkeit in diesem Text, das sich an ganz banalen Objekten auch festmacht. Die Symbolhaftigkeit der Versatzstücke, die Konsole, an der sich der Vater festklammert, das Abwaschbecken, die Topographie eines längst aufgegebenen Kinderzimmers, das ist die Kulisse für das Durchscheinen von Härte, von schonungsloser Härte, bisweilen brutaler Härte, die aber gemindert wird durch diesen ganz eigenen und einzigartigen Stil in einer Mischung aus Pointiertheit, Tragikomik und Melancholie. Und dieser Ton sorgt dafür, dass die Perspektive auch eine einzigartige Doppelung erfährt. Man ist ganz unmittelbar bei diesem Ich, aber es wird auch der Blick erlaubt von Generation zu Generation.
Philipp Tingler in seiner Laudatio auf den Bachmann-Preisträger Tijan Sila. Er wurde 1981 in Sarajevo geboren. Ich hatte am Nachmittag kurz nach der Preisverleihung die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Guten Tag und herzlichen Glückwunsch.
Vielen Dank, Dankeschön.
Ihr Text, »Der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde«, erzählt von ihrem Verhältnis zu ihren Eltern. Die Mutter eine Germanistin, der Vater Bibliothekswissenschaftler, eine bosnische Familie, die Mitte der 90er Jahre mit den Eltern nach Deutschland emigriert ist. Da waren sie 13 Jahre alt. Es ist ein Text, der von einem inneren Widerstand handelt, der Sohn gegenüber den Eltern. Können Sie das schildern? Wogegen wehrt sich der Sohn?
Es ist ein autobiografischer Text, der hauptsächlich von dem Tag handelt, an dem die psychische Krankheit meiner Mutter ausgebrochen ist. Eine psychische Krankheit, die später als Schizophrenie diagnostiziert wurde und eine unmittelbare Folge des Kriegs war, den wir überlebt hatten. Und in dem Text arbeite ich mit verschiedenen Zeitebenen, Rückblenden, Vorausschauen und im Grunde der innere Widerstand, den ich in dem Text beschreibe, betrifft vor allem die Tatsache, dass da so endgültig eine Welt zusammenbricht, die man glaubte, nämlich aus dem Krieg gerettet zu haben, diese Familie. So der Tag, an dem meine Mutter verrückt wurde, wie der Text heißt, in Klammern könnte dahinter stehen, ist der Tag, an dem meine Familie auseinandergebrochen ist, als so ein endgültiges letztes Opfer dieses Bosnienkriegs.
Die Welt ist zusammengebrochen, auch dann durch den Tod ihres Vaters. Und das war ja auch kein einträchtiges Verhältnis, so wie Sie es schreiben.
Ja, also so wie ich es auch in meinem Buch Radio Sarajevo beschreibe, mein Vater war natürlich kein perfekter Mann, kaum mein Vater ist perfekt. Er war ein ein Kind seiner Umstände, ein Kind seiner Zeit. Das heißt, er hat uns durchaus auch mit Gewalt erzogen, aber er konnte auch unheimlich zärtlich und liebevoll sein. Und am Ende, nach der Erkrankung meiner Mutter, wurde er selbst psychisch krank. Er folgte ihr gewissermaßen in den Wahn. Und vieles von dem, was ihn betraf, war dann am Ende meine Aufgabe. Es war dann sehr schnell meine Aufgabe, ihn so ein bisschen durch das Leben zu begleiten und sein Leben überhaupt irgendwie zu ermöglichen.
Also Sie haben als Kind gelernt, wie man im Krieg umgeht, mit dem Krieg umgeht, aber auch wie man mit Versteinerungen umgeht, mit Verhärtungen, unter anderem Verhärtungen der Eltern.
Verhärtungen der Eltern und des, ja, wie soll man sagen, des menschlichen Geistes im Allgemeinen. Der Krieg ist wirklich ganz unerbittlich, wenn es darum geht, so aus das Herz mit Narbengewebe zu überziehen, wenn man das so ein bisschen kitschig sagen darf.
Als Geflüchteter sucht man ein Leben lang nach Sicherheit und beurteilt die Umgebung danach. Das sagen Sie in einem kurzen Filmporträt auf der Internetseite des Bachmann-Wettbewerbs. Sie sitzen da als Lehrer im Klassenzimmer einer Berufsschule in Deutschland und sprechen über diesen Raum, die Gefahren, die in diesem Raum drohen, wenn es denn Krieg wäre. Was ist das für eine Situation? Warum haben Sie genau das so sich überlegt?
Weil es so ein bisschen auf meinen Text hinleitet. Der Kern meines Textes ist der Gedanke, dass ein Krieg nicht einfach aufhört, wenn die Waffen nicht mehr benutzt werden, dass ein Krieg für die Überlebenden immer weitergeht. Und ich wollte einfach zeigen, in welchem Zustand man als Kriegsüberlebender immer denkt. Denn es ist wirklich bei mir so, dass auch wenn ich mich durch die Straßen bewege, ich wirklich immer wie so ein Flüstern im Hinterkopf diese Idee habe, wo würde ich mich verstecken, wenn jetzt der Beschuss anfinge.
Und Sie wechseln dann das Zimmer und gehen in einen Keller, auch in ein Klassenzimmer, und sagen, dieser Keller, das wäre ein guter Ort. Das ist, hat auch wieder eine Lakonie, die auch in Ihrem Text immer wieder aufscheint. Also das ist so ein Grundtenor, der sich durch Ihr Denken, Ihr Fühlen zieht, lakonisch zu sein, melancholisch zu sein?
Ich bevorzuge den Begriff der Klarheit. Also die Lakonie ergibt sich aus der Tatsache, dass ich immer in meiner Sprache versuche, sehr klar sein, und ich glaube, ich strebe eher Eleganz an als unbedingt so den maximalen Ausdruck, arbeite eher mit Gleichnissen als mit Metaphern. Und ich glaube, die Lakonie ergibt sich sehr schnell aus dieser Distanz, die ich durch diese Klarheit suche.
Dieser Text, den Sie gelesen haben, für den Sie ausgezeichnet wurden, Herr Sieler, der ist Teil eines größeren Romanprojekts. Ich vermute, ist es der Anfang?
Das, witzigerweise weiß ich es noch nicht. Das wäre auch ein guter Epilog. Es könnte auch so der Schlüsselpunkt sein, der Umkehrpunkt des Romans. Das muss ich noch feststellen. Ich schreibe noch am ersten Viertel des Romans und also, noch in der ersten Fassung.
Also Sie
sind
noch,
muss ich noch herausfinden.
Sie sind noch mittendrin in der Arbeit, und das finde ich auch interessant, dass Sie sozusagen nicht von A bis Z das Konzept im Kopf haben, sondern dass Sie überlegen, wie sich das ergibt. Wahrscheinlich auch mit diesen Zeitsprüngen, mit denen Sie auch arbeiten.
Auch, also so die Struktur, die muss ich dann erst noch ergeben. Ja.
Mir sind in Ihrem Text zwei musikalische Bilder aufgefallen. Einmal sprechen Sie vom Hochmut Ihrer Eltern, die herabblicken auf Sie wie die Mitglieder eines Sinfonieorchesters auf Straßenmusikanten. Und an einer anderen Stelle schreiben Sie, die Mutter habe mit Triolen an ihre Tür geklopft. Daraus die Frage, die sich mir gestellt hat, haben Sie eine Affinität zur Musik? Also die teilweise rhythmische Gestaltung Ihrer Texte, die scheint mir ja eindeutig zu sein.
Ja, der Rhythmus eines Textes ist so ganz wesentlich. Der ist mir auch sehr wichtig. Musik ist mein großes Hobby. Ich spiele Gitarre. Ich habe meine Jugend damit verbracht, in verschiedenen Punkbands zu spielen. Mache das immer noch als Hobby, aber ich spiele auch viel Jazz inzwischen. Für mich privat liebe die Jazzmusik. Und ich behaupte, dass man das bei vielen Autoren und Autorinnen, die Musik lieben, liest man es auch heraus in der Rhythmik und der Klanggestaltung ihrer Texte.
Tian Sieler, der diesjährige Ingeborg-Bachmann-Preisträger. Wir haben das Gespräch kurz nach der Preisverleihung am Mittag aufgezeichnet. Den Deutschlandfunkpreis erhielt der Bonner Autor Dennis Fabe. Mit dem Dreisat-Preis ausgezeichnet wurde Johanna Seebauer. 80.000 Besucher sind zum größten Techno-Festival in Deutschland gekommen, auf das Festivalgelände auf der Mecklenburgischen Seenplatte Fusion. Und es war ein politisches Festival, ein großes Thema, der Terror der Hamas in Israel, die brutalen Kämpfe im Gazastreifen. Da gab es ganz unterschiedliche politische Positionen und Meinungen schon im Vorfeld. Das Festival selbst hatte sich einige Monate zuvor im Newsletter ausgewogen geäußert. Eine zweifellose Solidarität mit Israel gebe es, allerdings mit dem Wunsch nach Waffenruhe und dem Schutz der palästinensischen Zivilbevölkerung. Nach Boykottaufrufen einer pro-palästinensischen Gruppierung kippte dann die Haltung der Fusion-Veranstalter und kurz vor dem Festivalstart hieß es, das Existenzrecht Israels sei nun doch diskutabel. Daraufhin haben Festivalmitarbeiter in einem offenen Brief empört reagiert. Die Folge: ein massiver Streit im Fusion-Team. Elena Bawant-Puri war auf der Fusion und wurde dort auf der Mecklenburgischen Seenplatte eingeholt von den Auseinandersetzungen im Nahen Osten. Schönen guten Abend, hallo.
Guten Abend.
Mit dieser Vorgeschichte zunächst mal die Frage nach der Stimmung. Wie war die denn in diesem Jahr auf der Fusion?
Ja, ich habe sie tatsächlich als relativ entschärft und gesittet wahrgenommen. Es ist ja in erster Linie ein Musikfestival. Bei der Fusion steht die Feierkultur im Vordergrund, zig Stages mit pausenlos Musik, 5 Tage am Stück. Man kann genauso gut auf dem Campingplatz entspannen, zum Zirkus, zu einer Theaterperformance. Also grundsätzlich ist die Stimmung ausgelassen, denn die Leute kommen zum Feiern. Und da ist auch Drogenkonsum kein Geheimnis. Mhm. Aber natürlich ist die politische Bildung integral für die Fusion, die sich selbst als linksalternativ sieht. Und da wurde eben dieses Jahr auch viel zum Israel-Palästina-Krieg abgebildet. Banner gegen Antisemitismus, Graffitis mit dem Aufruf nach Waffenstillstand, Musiker, die sich auf der Bühne geäußert haben und auch viele Workshops zu dem Thema.
Wie hat sich denn der Nahostkonflikt jetzt im Festivalprogramm selbst wiedergespiegelt?
Ja, es gab ja erstmal viele interne Auseinandersetzungen bei der Fusion, die aber jetzt immerhin zu einem sehr diversen Programm geführt haben. Die wurden dezentral strukturiert, also wie in der linken Szene allgemein, gibt es auch in der Fusion unterschiedliche Strömungen, Antideutsche auf der einen Seite, die bedingungslos hinter Israel stehen, und dann die antiimperialistische Strömung, die sogenannte, die ziemlich bedingungslos hinter Palästina stehen will, wenn man in dieser Dichotomie arbeiten möchte. Mhm. Aber diese Camps und Angebote waren, und ich glaube auch strategisch, weit auseinandergelegt. Trotzdem gab es so einen Grundkonsens auf der Fusion: aufeinander achten und auch den beidseitigen Schmerz stehen lassen dürfen. Es gab Awareness-Teams, also Menschen im Westen, zu denen man gehen konnte, wenn man sich unwohl gefühlt hat mit einem gewissen Thema. Und das ist ja schon ein anderer Eindruck, als es noch so der letzte Fusion-Newsletter vermuten ließ. Ich habe da mit einem freiwilligen Mitarbeiter von der Fusion nach dem Festival gesprochen, der mir erzählt hat, wie eine pro-israelische Person sich nach diesem Newsletter gefühlt hat.
Bei uns in der Crew gab es natürlich die Diskussion, weil sich eine Person sehr stark positioniert hat und hier in der Aufbauzeit auch Sticker aufgetaucht sind, die natürlich eher pro-palästinensisch waren, oder auch Nachrichten und Codes. Und die hat dann überlegt, abzureisen. Wir haben da in der Crew drüber gesprochen, ob wir uns irgendwie auch dazu äußern müssen wollen. Aber wenn einen das Thema interessiert, in den Diskurs geht mit der Person oder so.
Ja, dieser Diskurs konnte auch entstehen auf der Fusion. Es gab zum Beispiel die Oase. Das war ein offener Raum, komplett gestaltet von den Fusionistas gegen Antisemitismus. Ich war da auf einem Workshop zu der Funktionsweise und den Entstehungsformen von Antisemitismus. Das war sehr spannend, weil 25, 30 Leute in einem Zelt anhand von Beispielsätzen darüber diskutiert haben, ob etwas israelkritisch, akzeptabel oder nun antisemitisch ist. Und ich fand den Workshop total eindrücklich, weil ganz unterschiedliche Positionen da waren und dieser Diskurs überhaupt erst erlaubt war. Zum Beispiel die Frage, wie debattiert man über israelische Siedlerpolitik? Und das Spannende war, als wir da in diesem Zelt saßen, begann es in Strömen zu regnen. Wir kamen aus diesem Zelt nicht mehr raus. Es war ein riesiges Unwetter. Und die Menschen waren plötzlich gezwungen, die Perspektive des anderen auszuhalten und in Austausch zu treten und vor allem sich zuzuhören. Und toll war auch, dass die Betroffenen diese unterschiedlichen Bühnen auf der Fusion nutzen durften. Es gab zum Beispiel einen Panel-Talk von den Palestinians and Jews for Peace, 2 Frauen, eine jüdische, eine palästinensische, die über ihre Arbeit in dem Friedensprojekt Palestinians and Jews for Peace gesprochen haben, was eben die Zusammenkunft und Kommunikation dieser beiden Gruppen fördert. Und sie plädieren für radikale Empathie. Ja.
Wir haben eben den Mitarbeiter des Festivals gehört. Wie haben sich denn die Künstler positioniert? Wie haben sie Stellung bezogen?
Ja, da gab es sehr diverse Haltungen. Ahmed Eid zum Beispiel, palästinensischer Musiker, hat auf der Fusion gespielt mit seiner Band Elif, ein Projekt, wobei er auch mit einem jüdischen Kollegen Musik macht. Er hat auf der Bühne Deutschland sehr, sehr stark kritisiert. Dazu sagt er auf der Fusion Folgendes:
I'm Palestinian and I live in Palestine. And I want to be honest with you tonight, if you have a moment for me.
It feels very weird to be in Germany in these dark days. Around 40,000 people have died already. They were killed. Half of them are kids. And many are still silent.
Also er sagt, er ist Palästinenser, der in Palästina lebt und für ihn ist es total eigenartig, in Deutschland zu sein, weil er fühlt, dass nachdem rund 40.000 Menschen gestorben sind, davon die Hälfte Kinder, viele immer noch schweigen. Und er wollte anfangs die Fusion selber boykottieren, hat sich dann aber dafür entschieden, diese Plattform für sein politisches Anliegen zu nutzen. Und das wurde auch so stehen gelassen. Also Kritik bekommt er dafür allerdings trotzdem jetzt schon online. Naja, und dann gab es auch von jüdischer Seite Auftritte, zum Beispiel vom Autor Max Scholleck, der Lyrik gelesen hat. Seine Werke handeln oft vom jüdischen Leben in Deutschland. Er hat sich auf Rückfrage hin aber nicht spalten lassen und hat immer wieder gesagt, er spricht als Mensch, nicht als Staat. Ja. Und er muss auch nicht aus seiner Raison heraus sprechen, denn es reicht die Menschlichkeit.
Diese politischen Themen, über die Sie sprechen, Frau Bhavandpuri, haben diese Themen die Techno-Fans interessiert? Wie haben denn die Besucherinnen darauf reagiert?
Naja, durch das sehr volle Programm kann man sich natürlich die Veranstaltungen aussuchen. Also eben entweder auf den Techno-Rave gehen oder auch auf den Latino-Floor oder eben zur politischen Bildung rund um Israel-Palästina. Es kommt, wer kommen will. Die Fusion gestattet keine Presse. Und das Gelände ist riesig. Man braucht ja von einer Seite zur anderen wirklich eine Stunde zu Fuß. Nur weil ich in Ecke A friedliches Miteinander erlebt habe, heißt es nicht, dass es in Ecke B Querelen gab. Denn das wird medial nicht sichtbar und nicht öffentlich gemacht. Also das kann man auch sehr wohl problematisieren, dass das Fusion Festival, das sich selbst als freiheitlich und demokratisch sieht, gar keine Presse zulässt.
Vielleicht noch ein kurzer Gedanke zum Schluss. Wie geht das Festival zu Ende?
Ja, ich glaube, die Fusion hat ehrlicherweise ziemlich gelitten unter ihrer letzten Position zum Nahostkrieg und konnte einfach diesen vermeintlich sicheren Raum für alle nicht garantieren. Und auch wenn ich es auf der Fusion als harmonisch und reflektiert wahrgenommen habe, muss sich eigentlich die Kommunikationsstrategie der Veranstalter ändern und ist hoffentlich ein Learning für die kommenden Jahre.
Der Nahostkonflikt, ein wichtiges Thema, ein hitzig ausgefochtenes Thema beim Techno-Festival Fusion. Elena Bhavandpuri hat uns davon berichtet. Dankeschön, guten Abend.
Vielen Dank.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen jetzt von Bettina Ritter.
Die Grauen und Schrecken des Krieges in lyrische Form zu bringen, das hat der ukrainische Schriftsteller Jewgeni Breger in seinem Gedichtband »Frieden ohne Krieg« geschafft. Dafür wird der 35-Jährige mit dem diesjährigen Klopstock-Preis für neue Literatur des Landes Sachsen-Anhalt ausgezeichnet. In Bregers jüngstem Gedichtband würden sich die eigene Geschichte und die jüdische und ukrainische Gegenwart verbinden, sagte Kulturminister Rainer Robra über den Preisträger. Breger wurde 1989 in der Ukraine geboren und kam 1999 nach Sachsen-Anhalt. Seit 2015 verleiht das Bundesland jährlich den mit 12.000 Euro dotierten Klopstock-Preis für neue Literatur, der nach dem Dichter Friedrich Gottlieb Klopstock benannt ist. Während des Auftritts der britischen Band Idols beim Glastonbury Festival hat der Straßen- und Performance-Künstler Banksy ein aufblasbares Rettungsboot mit Migrantenattrappen über die Menge tragen lassen, wie es beim Crowdsurfing üblich ist. Viele im Publikum glaubten, die Aktion sei Teil der Idols-Show. Ein Bandmitglied gab jedoch anschließend bekannt, dass das Boot von Banksy geschaffen wurde und die Band erst nach ihrem Auftritt von dem Stunt erfuhr. Das Gummiboot ist eine Anspielung auf die Boote, die Migranten über den Ärmelkanal transportieren. Mit einem Kunstfest haben sich die Kunstsammlungen Zwickau heute von ihrem Publikum vor einer mehrjährigen Schließung verabschiedet. Das Museum, das vor allem für die Werkpflege des Expressionisten Max Pechstein bekannt ist, wird bis voraussichtlich 2028 wegen Bauarbeiten geschlossen sein. Das 1914 eröffnete Gebäude soll energetisch saniert und der Brandschutz erneuert werden. In dieser Zeit werden die Gemälde Pechsteins auf eine internationale Ausstellungstournee gehen. In Zwickau selbst sollen ab Anfang 2025 ausgewählte Werke verschiedener Künstler als Best of der Sammlung in einer Galerie gezeigt werden. Der Frauenanteil im Bereich Regie im deutschen Fernsehen wächst. Bei Kinofilmen und Streamingdiensten sieht es hingegen anders aus. Zu diesem Ergebnis kommt der Diversitätsbericht des Bundesverbandes Regie, der beim Filmfest München vorgestellt wurde. Demnach wurden im vergangenen Jahr knapp ein Drittel der fiktionalen Formate im deutschen Fernsehen von Frauen inszeniert. Ein Plus von gut 5 Prozentpunkten im Vergleich zu 2020. Bei deutschen Kinofilmen stagniert der Anteil jedoch bei etwas über 30%. Noch deutlich darunter liegt demnach der Frauenanteil im Bereich Streaming, nämlich bei nicht einmal einem Viertel.
Das ist rekordverdächtig. 51 Jahre lang Intendant, das hat John Neumeier in Hamburg geschafft. Als ich vor kurzem in der Hamburger Staatsoper Mozarts Così fan tutte gesehen habe, eine fabelhafte Aufführung, gab es doch deutlich freie Plätze. Das gab es bei Neumeier-Aufführungen praktisch nie, immer ausverkauft. Er hat eine riesige Fangemeinde in Hamburg und weit darüber hinaus. Und das wird man heute Abend auch gespürt haben. Da hat er nämlich seine letzte Arbeit für das Hamburg-Ballett gezeigt. Epilog, der vielsagende Titel. Damit geht aber nicht sein Werk verloren, denn neben seinem Nachfolger, dem deutsch-argentinischen Choreografen Demis Volpi, wird künftig Neumeyers Ex-Tänzer und langjähriger Vizedirektor Lloyd Higgins für die Repertoirepflege sorgen. Völlig klar, die Hansestadt ist daran interessiert, das Erbe aus der Neumeier-Ägide zu erhalten. Nun also der John Neumeier-Schlusspunkt, Epilog. Dorian Weigmann hat die Uraufführung erlebt und ist jetzt am Telefon. Frau Weigmann, guten Abend.
Guten Abend.
Eine Choreografie mit Musik von Franz Schubert, Simon & Garfunkel und Richard Strauss. War das ein nachdenkliches, ein melancholisches Abschiedsgeschenk?
Es war schon ein melancholisches Abschiedsgeschenk, aber es war auch ein wunderbarer Rückblick auf ein Künstlerleben, auf das Leben des Choreografen John Neumeier und darauf, was es bedeutet, Choreografie zu machen, Kunst zu machen, immer ein bisschen außerhalb der Gesellschaft zu stehen, immer ein bisschen sozusagen auch von der Familie vielleicht nicht gestützt zu sein, so wie man das gerne hätte. Das hat er, finde ich, sehr, sehr schön choreografiert in diesem ersten Teil, der eben zu Schubert und Simon & Garfunkel läuft, ist es sozusagen diese äußere Schau dessen, was das bedeutet, ein Künstler, ein Choreograf zu sein. Und im zweiten Teil zu Richard Strauss geht er dann ganz ins Innere. Und das ist sehr schön gelungen.
Sie sagen, ein Rückblick auf ein Künstlerleben haben Sie da gesehen. Das bedeutet, ein Neumeier-Repertoire ist in diesem Epilog tatsächlich ja deutlich sichtbar.
Nein, tatsächlich ist das erstaunlicherweise gar nicht drin, sondern es ist tatsächlich eher so eine Meta-Überlegung darüber, was bedeutet es, Künstler zu werden? Was braucht es dafür? Wie fühle ich mich überhaupt, wenn ich da ganz alleine auf einem Stuhl sitze? Die Stühle spielen eine große Rolle an diesem Abend und meinen Tänzern zugucke, wie sie etwas entwickeln, wie ich etwas mit ihnen entwickle. Das ist sehr, sehr lebendig und es gibt so ein paar, wie soll ich sagen, ganz bestimmte Kennzeichen, die für Neumeier stehen. Beispielsweise ein Zylinder und dieser Zylinder steht für, würde ich sagen, Serge Diaghilev, der sein großes Vorbild war. Neumeier hat eine riesige Sammlung zu den Ballets Russes. Und so bringt er einfach an verschiedenen Stellen so Dinge ein, die ihm wichtig waren. Ein anderes ist Piero della Francesca, der Renaissance-Maler. Neumeier hat immer von sich gesagt, ich male eigentlich mit Menschen und das stimmt auch. Er hat sehr, sehr deutlich auch nochmal seine große Stärke gemacht an diesem Abend, nämlich Beziehungen zu gestalten. Das kann er wirklich fantastisch.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen zurückblicken. Auch ich hatte es gesagt, 51 Jahre Chef, das ist Rekord, glaube ich. Ja. Wie konnte er sich denn überhaupt so lange an der Spitze behaupten, Frau Weigmann?
Ja, weil er einfach ein Choreograf ist, der eine ganz große Palette hat. Er hat eben nicht nur narrative Ballette gemacht, also Kameliendame, Nussknacker, großartige Stücke, Illusionen wie Schwanensee, sondern er hat eben auch einen Shakespeare-Zyklus gemacht, er hat Mahler gemacht, er hat Bach gemacht, er hat Mozart gemacht, er hat abstrakt gemacht und das ist einfach seine wirklich große Begabung gewesen, dass er so ein Rundum-Künstler ist ohne dass es oberflächlich ist. Er ist wirklich eigentlich mit jedem Stück, natürlich gibt es bessere und schlechtere, ist klar, aber er ist mit jedem Stück sozusagen in die Tiefe dessen gegangen, was ihn daran beschäftigt hat. Und ich glaube, das ist das Besondere, das Persönliche.
Was wird denn in der Hamburger Tanzszene immer mit seinem Namen verbunden bleiben? Was bleibt von ihm, von John Neumeier?
Ich glaube, dass es Werke von ihm gibt, die auf jeden Fall bleiben werden, auch wenn sie nicht alle hier in Hamburg entstanden sind. Also beispielsweise die Kameliendame und eben der Nussknacker, die sind gar nicht hier entstanden, sind einfach trotzdem absolut ikonisch geworden. Ich glaube, dass Mahler bleiben wird, Mahler die Dritte. Ich denke, dass auch manches von Bach bleiben wird, die Matthäus-Passion. Genau, die ist ja hier entstanden und ist wirklich auch ein Signaturstück von ihm. Ich glaube, es gibt eine ganze Menge und man darf eben nicht vergessen, er hat eine Kollektion, er hat eine wirklich riesige Sammlung an Büchern, Bildern und Memorabilien zum Ballett, zum Tanz und wird die in eine Stiftung einbringen oder hat sie schon eingebracht und hat dafür ein Domizil erkämpft. Das wird auch bleiben von ihm.
Demis Volpi, der Nachfolger, gibt es denn schon Hinweise, auf welchem Weg er das Ballett Hamburg führen wird?
Ich glaube, da muss man ihm Zeit lassen. Nach so einer langen Ägide einen Neuanfang zu machen, das ist ganz schön schwierig, würde ich sagen. Und wir sind gespannt.
Wir sind gespannt. John Neumeier ist 85 Jahre alt, Frau Weigmann. Trauen Sie ihm denn zu, dass er jetzt an anderer Stelle vielleicht auch nochmal neue Impulse setzen kann?
Ja, das glaube ich schon. Also wenn er auf die Bühne kommt, dann würde man niemals denken, dass er 85 ist. Und man hat heute Abend auch gesehen, was Dramaturgie betrifft, was tänzerische Kombinationen angeht, was Inspiration angeht, ist er einfach immer noch unglaublich gut drauf.
Und ich kann mir vorstellen, dass er viele, viele Angebote auch bekommen wird. Mit der Choreografie Epilog verabschiedet sich John Neumeier nach 51 Jahren Intendanz vom Hamburg Ballett. Die Uraufführung am Abend hat Dorian Weigmann für Fazit beobachtet. Frau Weigmann, danke, guten Abend.
Gerne.
Es ist schon erstaunlich, wenn ein Buch viele Jahre nach seiner Veröffentlichung eine Anziehungskraft auf gleich zwei Komponisten gleichzeitig entwickelt. Das trifft zu auf den Roman Melancholie des Widerstands des ungarischen Autors Laszlo Krasznahorkai. 1989 hat er diesen Roman veröffentlicht und nahezu zeitgleich haben nun zwei Komponisten diesen Stoff vertont. Der kürzlich verstorbene ungarische Komponist Peter Etvös. Es war seine letzte Oper, die er komponiert hat. Wir haben von der deutschen Erstaufführung Anfang Februar in Regensburg berichtet. Und nun kommt eine andere Musiktheater-Sichtweise auf diesen Roman hinzu, und zwar vom französischen Komponisten Marc-André Dalbavy. Die Uraufführung an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin am Abend hat Uwe Friedrich besucht. Der ist zu mir ins Studio gekommen. Guten Abend.
Guten Abend.
Beginnen wir doch mit dem Ausgangspunkt. Der Roman spielt in einer Kleinstadt. Die Menschen sind merkwürdigerweise irgendwie in Aufruhr. Sie haben Angst vor einer Katastrophe. Was geht denn da in dieser Stadt vor? Was beunruhigt die Menschen?
Es kommt eine Schauspieltruppe, eine etwas mysteriöse, mit einem riesigen Wal und einem winzigen Herzog. Und das führt zu Gewaltausbrüchen, letztlich zu einer Machtübernahme in einem wohl totalitären System, Regime. Das ist dann aber auch wirklich das Ende des Stücks. Es geht vor allem darum, wie die verschiedenen Figuren darauf reagieren, auf diesen sozusagen Temperatur- und Stimmungswechsel. Es gibt eine Hauptfigur, das ist ein Musiker und Musikwissenschaftler. Damit beginnt auch der Abend, der Meinung ist, dass die Einführung der wohltemperierten Stimmung im Barock schon ein Fehler gewesen sei und die wahre Harmonie sei nur mit der mitteltönigen Stimmung zu erreichen.
Das ist schon was für Spezialisten.
Er sitzt am Klavier, das ist wirklich was für Spezialisten, aber das zeigt zum einen, dass Jean Krasznahorkai sehr musikalisch denkt und David Marton, der Regisseur, den ich sehr schätze, auch ganz extrem musikalisch denkt. Und es geht eben darum, wie sich Stimmungen im doppelten Sinn, die musikalische Stimmung, aber auch die Stimmung in der Gesellschaft ändert und wie darauf reagiert wird.
Und dann gibt es eine Figur, die sich interessanterweise für den Kosmos interessiert.
Es gibt wirklich alles Mögliche. Es ist ein ungeheures Kaleidoskop. Und in diesen ungefähr 2¼ Stunden, die dieser Abend dauert, werden immer wieder die Perspektiven gewechselt in wiederum in vielfältiger Hinsicht, nämlich zum einen, dass immer wieder der Fokus sich auf andere Figuren verschiebt und es wird genannt, eine filmische Oper zusammen entstanden, in Zusammenarbeit entstanden zwischen David Marton und Marc-André Dalbavie. Es ist im Grunde, würde ich sagen, in der Tat ein Film, auch in der Art der Musik. Man sollte nicht reingehen und eine Oper erwarten, wie eben eine Götterdämmerung, wie man es in eine deutsche Oper, dann ist man sowieso völlig auf dem falschen Pfad. Man denkt, das soll auch noch symphonisch gedacht sein am besten. Das ist es wirklich nicht.
Wir wollen einfach mal einen kurzen Ausschnitt hören und da hören wir einen Countertenor, Philipp Scharuski. Soweit dieser Ausschnitt. Und das ist natürlich eine neue Musik, vor der keiner keine Angst haben muss. Das klang irgendwie, wenn man sich ein bisschen auskennt in der Operngeschichte, so ein bisschen nach Claude Debussy.
Pelléas und Mélisande fortgeschrieben sozusagen. Es hat so etwas Prosodisches über weite Strecken. Es gibt dann auch kleine Arien, Arietten sozusagen. Philipp Scharuski, Countertenor, der hier in Berlin schon oft gefeiert wurde in der alten Musik. Die Stimme ist, das ist charmanter gemeint, als es jetzt klingt, ist gealtert, hat nicht mehr ganz diesen jugendlichen Samt, den sie hat. Aber wie er singen kann, wie er phrasieren kann, wie er Bögen schlagen kann. Sandrine Pio ist die Rosi Pflaum, die eine tolle Charakterstudie dieser verängstigten Frau zeigt. Und Tanja Ariane Baumgarten, die undurchsichtige Angèle Ester, wirklich gut gesungen.
Jetzt müssen wir natürlich ein bisschen mehr über die Szene sprechen, filmisch. Oper hatten Sie gesagt, den Regisseur hatten Sie genannt, David Marton. Wie hat er denn dieses sonderbare Setting in dieser Stadt in Szene gesetzt?
Amber van den Hoek hat ein Bühnenbild gebaut. Wir sehen aber über weite Strecken eigentlich vor allen Dingen eine Leinwand und davor einen Spiegel. Dahinter ist auf der Drehbühne eine Raumfolge, diese Stadt gebaut, die sich auch immer wieder dreht und hochvirtuos abgefilmt wird. Es gibt noch ein paar Einzelzimmer, die in einer großartigen Bildregie von Chris Kondek auf diese Leinwand gebracht werden. Es hat ein bisschen eine Wes Anderson-Ästhetik mit gebauter Miniaturstadt, die dann auch zu sehen ist, in der sich diese Handlung dann abspielt, die zunehmend von Gewalt geprägt ist. Und dann muss man auch noch sagen, dass während der Probenzeit offenbar so minutiös gearbeitet wurde. Das sind alles Opernsänger. Und dann befürchtet man natürlich schon immer, wenn man irgendwo liest, Live-Kamera, oh Gott, jetzt müssen wir denen noch beim Singen zugucken. Und die machen dann Gesten wie für die Arena die Verona im Nebel. Mhm. Überhaupt nicht. Man schaut im Grunde einen Film. Man sollte hingehen mit der Erwartung, wie wenn man ins Kino geht.
Wir sollten natürlich noch einen weiteren Namen nennen, Marie Jacosi. Hat dirigiert, die Französin. Hat sie denn die Musik und die Szene gut verklammert?
Marie Jacot ist wirklich in meinen Augen eins der ganz großen jüngeren Dirigiertalente. Wirklich unabhängig vom Geschlecht. Wir diskutieren sehr viel über Dirigent, Dirigentin. Sie möchte das gar nicht diskutieren und mit Recht. Schon als sie in Würzburg auftauchte als Kapellmeisterin, haben mir meine dortigen Informanten gesagt, merk dir diesen Namen, die macht Karriere. Auch heute hat sie diesen atmosphärischen Ton und die Verklammerung, das ist ja auch gar nicht einfach, auf diese Leinwand zu schauen und das dann mit der Staatskapelle zu synchronisieren, mit den Sängern, die zum Teil sehr weit weg ist, das gelingt ihr großartig.
Melancholie des Widerstands, ein neues Stück Musiktheater von Marc-André Dalbavie nach dem gleichnamigen Roman von Laszlo Krasznahorkai. Die Uraufführung an der Staatsoper Unter den Linden in Berlin hat David Marton inszeniert und Marie Jacot dirigiert und Uwe Friedrich für Fazit rezensiert. Danke, guten Abend.
Sehr gern.
Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki.
Ein Blick auf den Startbildschirm des Smartphones reicht, um zu verstehen, dass der digitale Raum ein Kolonialreich ist, steht in der Süddeutschen Zeitung. Von 28 Apps sind genau 3 von deutschen Anbietern, beschreibt Adrian Kreie seine Sammlung. Der Rest stammt aus den USA. Das muss ja nicht auf jedem Smartphone so sein, aber kein Zweifel, die digitale Welt hat ihre 2 Großmächte. Nach Jahren der Burgmentalität hat China nun angefangen, global zu agieren. Ein erster Brückenkopf ist das Videoportal TikTok. Dessen Superwaffe ist ein überlegener Algorithmus, der noch besser funktioniert als bei der amerikanischen Konkurrenz. Das Fazit von Adrian Kreie: Europa spielt momentan noch eine Nischenrolle. Aber nur digital, denn ansonsten spielt Europa jetzt mal ganz für sich und da haben weder die USA noch China etwas zu suchen. Wir slowenischen Fans träumen nicht, sondern erleben einen neuen Tag. Freut sich Goran Vojnovic darüber, dass sein Land bei der Fußball-Europameisterschaft, der EM, am Montag gegen Portugal im Achtelfinale antreten kann. Wir Slowenen erleben heute einen Tag, an dem wir auch im Fußball jeden besiegen können, so der Schriftsteller in der Tageszeitung Die Welt. Dann hoffen wir, dass das Wetter auch mitspielt, denn sonst kann es doppelt unglücklich werden, für die Spieler auf dem Rasen und für die Fernsehzuschauer auf dem Sofa zu Hause. Das Gewitter samt Hagel beim Spiel der Deutschen gegen Dänemark hat die Bilder des Spieltags geliefert, heißt es in der Tageszeitung Taz. Erstmals bei diesem Turnier hat ein Gewitter für eine Spielunterbrechung gesorgt, schreibt Alina Schwärmer. Das ZDF war während der Übertragung gezwungen, 25 Minuten Starkregenpause zu füllen. Und wie es die 25 Minuten gefüllt hat. So ein Gewitter macht, was es will, zitiert die Süddeutsche die Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein. Und da fehlte nur noch, dass sie eine rote Karte für dieses unverschämte Gewitter verlangt hätte. Vorläufig geht das Gewitter eher als Entertainment-Faktor in die Historie des deutschen Achtelfinales ein, meint Alina Schwärmer in der Taz. Es ist höchste Zeit, anders über Regen zu sprechen. Auch über geschlossene Stadiondächer, Sicherheit für Fans in Fanzonen und mehr wird man reden müssen. Aber nicht nur darüber. Jetzt wundern sich auch die EM-Gäste über die Deutsche Bahn, lesen wir in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Wir haben da schon länger Erfahrung und machen's deswegen hier kurz und schmerzhaft. Stimmt nicht. Sie macht es lang, nämlich auf einer ganzen Zeitungsseite mit 9 Erfahrungsberichten über das Bahnfahren, auch schon vor dem Fußballwettkampf. Sicher, im Bahnchaos springen zuverlässig jede Menge unangenehmer Zeitgenossen aus dem Gleis. Umso erfreulicher halten die Freundlichen, von denen ohnehin viel zu wenig die Rede ist, die Spur. Wird uns aber auch Mut gemacht. Geht es darum, wann der letzte Zug nach irgendwo fährt und wie man nach verpasstem Anschluss heute noch dorthin kommt, wird so mancher verschlossene Mitreisende gesprächig, schreibt Ursula Scheer. Da werden fremde Kinderwagen und Koffer gewuchtet, Mitfahrgelegenheiten organisiert oder für Nichtsprachkundige die Durchsagen übersetzt. Es lohnt sich also, vor der nächsten Fahrt genug zu essen, zu trinken und ein aufgeladenes Handy einzupacken, aber nicht gleich mit dem Schlimmsten zu rechnen. Manch einer findet in dem ganzen Durcheinander sogar die große Liebe. Wir freuen uns auf das nächste Bahnchaos. Es kommt bestimmt.
Der Blick in die Feuilletons von Klaus Pokatzki. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckart Rölke. Guten Abend.